Da sind wir. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Wir sehen beide sehr gestriegelt aus. Das sieht der Zuhörer ja nicht.
Nee.
Aber ich finde, du siehst sehr, warst du da beim Friseur, du siehst sehr gut aus. So schön gestriegelt und diese schicke Brille und... Ja, ich finde mich aber auch gerade heute schön.
Genau, ich sage dir, das Geheimnis ist relativ banal. Ich habe heute Morgen schon ein wichtiges Mail und einen Vertrag erstellt. Danach habe ich den Garten von Laub befreit und habe übrigens ganz toll, ich bringe die Blätter nicht zum Recyclinghof, weil da stehen ja Millionen Menschen an, sondern... Wir haben hier in Hamburg ja in vielen alten Straßen noch rechts der Straße einen Graben, einen ganz tiefen Graben. Und der fällt natürlich, da fallen alle Blätter rein, die Leute, die Grundstücke haben, nicht wegräumen. Und ich habe einfach meine Blätter dazu geschüttet. Und zwar deswegen, weil da kommt dann zum Herbst immer dieser große professionelle Sauger. Und ob die jetzt meine Blätter noch mitsaugen oder nicht, habe ich mir gedacht, das ist in Ordnung. Außerdem habe ich Millionen und Abermillionen von Tieren gerettet, weil nämlich in diesen, das sind so Rinnen auf unserem Grundstück, das ist ein bisschen abschüssig und da sind so Rinnen, die das Wasser auffangen und da sind natürlich auch Blätter drin. Und das habe ich auch mal sauber gemacht. Und da sind Millionen von Tieren drin. Tausendfüßler, Millionenfüßler, Milliardenfüßler und aber auch Kellerasseln und ähnliches. Und ich dachte, wenn ich die jetzt alle zum Restehof bringe, das ist ja asozial. Also habe ich die alle in diesen schönen, feuchten Abflussgraben geschickt. Und ich denke, das ist eine tolle Tätigkeit. Danach habe ich mich geduscht. Und dann findest du mich jetzt in Schießkleidung, weil wir gehen nämlich gleich noch schießen. Guck, das ist Schießkleidung mit Funktionshose. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Und diesen Gürtel. Das ist so ein Gürtel, guck mal.
Ja.
Hörst du das Geräusch?
Das
ist praktisch aus dem Fetischbereich, würde ich sagen.
Ist das Klett?
Ja, ist Klett. So ein ganz harter Gürtel, der ist also praktisch wie ein Holz, also richtig hart, weil man ja da den Waffengurt und sowas alles reinhängen muss, wenn man aus dem Stehen schießt.
Ich finde das ja beachtlich, wie du all diese Dinge durchziehst.
Knallhart.
Das ist sehr schön. Wie lange machst du das jetzt, die Schießerei?
Das sind jetzt 3 Monate und im nächsten Monat schieße ich meine erste PP1. Das ist eine Abfolge von 30 Schüssen wie folgt. Ich glaube, 12 Schüsse aus 25 Metern, also Kurzwaffen, ne? Pistolen, aus 25 Meter auf eine kleine Scheibe. Danach auf 7,5 Meter schnell hintereinander jeweils einen Schuss und dann Dubletten. So. Und dann wird am Ende, musst du immer auf so eine Scheibe schießen und dann werden die Punkte zusammengezählt. Und da kann man insgesamt, mit diesen 30 Schuss insgesamt, kann man erreichen 300 Punkte, weil man immer in die 10 trifft. Die guten Leute schaffen 298 und ich habe es schon mal gemacht und hatte dann 192. Aber immerhin.
Immerhin.
Ja, immerhin.
Immerhin, bei mir gibt es, glaube ich, Tote. Ja, was ist sonst passiert? Vielleicht sollte ich mal erzählen, was bei mir so passiert ist. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, denen alles auf die Nerven geht und die deshalb zu mir kommen und sich amüsieren wollen. Das ist echt die gute Nachricht, dass meine Theater langsam voller werden, aber vor allen Dingen, dass die Stimmung so gut ist. Also das ist wirklich immer eine ganz tolle Stimmung und es gibt momentan keine Diskussion. Also irgendwie hat sich das, glaube ich, gerade bei mir rumgesprochen. Also wenn du wirklich mal Spaß haben willst, dann gehst du dahin. Und das wiederum hat auch, ich habe einen Veranstalter gehabt, der das erste Mal mit mir gearbeitet hat. Übrigens ein Türke, das finde ich total toll. Bro Entertainment oder so heißt das. Und ich fand total toll, dass der während der Show schon dauernd Aufnahmen gemacht hat. Und als ich fertig war, hat er gesagt, ich habe schon mit deinem Booker telefoniert. Wir müssen da mehr machen hier in der Gegend. Da gibt es einige Häuser, die kannst du total auf den Kopf stellen. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass das eben gerade auch ein türkischer Veranstalter war. Denn meine Türkengeschichten sind ja auch nicht so ganz ohne, aber der hat es verstanden und genau wie mein Publikum. Und deshalb bin ich gerade gut gelaunt und wenig bei Twitter unterwegs, wenig bei Facebook unterwegs. Ich mache einfach wenig im Moment, weil ich mir diese gute Laune halten möchte. Das wiederum lässt mich dann immer pöbellos dastehen. Es gibt nur eine Sache, die mir heute Morgen negativ aufgestoßen ist. Darüber rede ich aber erst später, weil ich jetzt genug geredet habe. Jetzt bist du dran.
Nee, das ist ja mehr als gerecht, weil letztes Mal habe ich ja festgestellt, als ich unseren eigenen Podcast gehört habe, dass ich viel zu viel am Anfang geredet habe, weil ich so geladen war nach diesen zwei Kaffee. Habe ich heute anders gemacht. Heute habe ich hier nach dem Laufen habe ich hier einen Mix aus Ingwersaft, Maracuja-Saft und Sprudel. Habe ich mir heute hier zurechtgestellt, damit ich nicht so aufgepumpt bin. Mein erster wichtigster Punkt, der deckt sich sehr mit deinem, ist, ich wollte eine Lobrede auf dich halten.
Oh.
Und zwar voll der Begeisterung, ernsthaft, also ganz ernsthaft, voll der Begeisterung sehe ich, wie dein Kalender sich füllt und füllt und füllt. Und es freut mich unendlich, unendlich, dass du so viele neue Bookings dazu bekommen hast, dass es immer mehr wird, dass immer mehr Leute reinkommen, weil du es sowas von verdient hast, nach diesen ganzen elenden Jahren und auch nach dem, ja, was soll ich sagen, dieses ganze Mobbing und Blödgerede hier auch von der Hamburger Seite und sowas alles. Übrigens, den Herrschaften geht es gerade ganz schlecht, da kann ich dir Geschichten erzählen, würde ich nicht hier machen, aber... nein, aber auf jeden Fall, du hast immer weitergemacht, du hast immer durchgehalten, du hast dich nicht niederringen lassen sozusagen, du hast dir dazu lustige Sachen ausgedacht, du hast dich nicht vom Kurs abbringen lassen und das unterscheidet dich, glaube ich, von ganz, ganz, ganz vielen anderen. Und ich finde das total super und du hast meinen größten Respekt fürs Durchhalten und es freut mich unendlich, dass du immer mehr und immer mehr in deinem Kalender Termine hinzufügen kannst. Und ich habe auch den Eindruck, auch das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, dass diese kleine Gruppe von aggressiven Mobbern, die eigentlich nichts anderes zu tun haben, als sich daran aufzugeilen, anderen Leuten anonym zu schaden, dass diese Menschen anscheinend kein Gehör mehr finden. Ich erzähle dir eine Geschichte, eine wahre Geschichte aus meiner jüngsten Vergangenheit. Und zwar, ich bin ja Schulpate und zwar tatsächlich begeisterter und engagierter Schulpate. Und ich finde es total toll, wenn die Schule zum Beispiel sowas macht wie einen Vorlesetag, um den Kindern beizubringen, dass Lesen und Bücher an sich wirklich attraktiv sind und spannend und dass das Spaß macht. Weil wer liest heute noch? Also ich denke manchmal, ich bin der Einzige, der noch liest. Deswegen haben wir auch hier bei uns zum Beispiel Buchtipps drin und so, weil ich schon finde, das Lesen, das Ruhige, sich mit etwas zu beschäftigen, das wird so in den Hintergrund gedrückt von dem ganzen Klickern und dem ganzen schnell mal eben hier und gleichzeitig Fernsehen gucken und mit dem Gerät rum, hier mit dem Handy rumklickern und sowas alles. Und da ist Lesen wirklich wichtig. Und ich habe also nach 2 Jahren Corona, wo es ausgefallen ist, ist dieses Jahr endlich wieder Vorlesetag und ich habe mich vorbereitet. Ich habe hier 6 Bücher dabei, aus denen ich vorlesen will, also Ratgeber, dann so ein bisschen was Politisches. Dann habe ich eine Biografie, weil ich finde, auch Biografien sind total spannend und ich habe mir dazu was ausgedacht und hin und her. Naja, dann hat also eine Zeitung, eine Lokalzeitung, geschrieben, dass Boris Brandt zum Vorlesetag kommt. Und daraufhin haben diese kleinen Kröten, diese Elenden, meistens noch mit lustigen Vornamen ausgestattet, die mich schon bei AIDA gemobbt haben und es geschafft haben, dass ein Konzern sich gegen mich gewendet hat, trotz meiner Erfolgsbilanz und so, dass diese kleinen fiesen Mobber gedacht haben, sie könnten ein Mail schicken an den Bürgermeister der Stadt, an die Schule und an verschiedene Zeitungen in Hamburg und dass sie wirklich geglaubt haben, das könnte dazu führen, dass ich ausgeladen werde. Dem ist nicht so. Ich glaube, das wäre vielleicht vor 2 Jahren anders ausgegangen, wie man gesehen hat, auch bei AIDA und so. Ließ man sich noch anders beeinflussen. Heute, und da ist dein Gefühl genau richtig, ist das überhaupt nicht mehr so. Denn was passiert ist Folgendes. Die Angeschriebenen haben sich zusammengesetzt. Dann haben sie... Also muss noch mal sagen, der Vorwurf war, ich bin, was war es alles, homophob, transphob und Nazi. Also das übliche Paket sozusagen. Also pass auf.
Geht alles zusammengeschnürt.
Ja, und vor allen Dingen ich als homophob und transphob, ich habe mein Leben lang noch nie einen Pfifferling gegeben auf die sexuelle Ausrichtung von anderen Menschen. Egal. Und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Naja, auf jeden Fall, das waren die Vorwürfe als Beleg. Und jetzt kommst du ins Spiel. Als Beleg für mein Nazitum, meine Transphobie und meine Homophobie wurde ein Podcast von uns angehängt. Und das musst du dir vorstellen, dass der Bürgermeister, die Stadt, die Schule im Kreis gesessen haben und haben sich unseren Podcast angehört, was ich toll finde. Noch toller finde ich, dass in diesem Podcast, den diese Laien, diese debilen Laien angehängt haben, gar kein Beleg für ihre Theorie war. Also nicht mal ein Verdacht hat sich da aufgetan. Ich glaube, sie haben einfach einen Fehler gemacht oder das falsche Ding angehängt. Ich weiß es nicht, aber es fand keiner irgendwas. Alle haben gesagt, Das ist totaler Blödsinn. Natürlich tritt der Brand auf, erstens. Und zweitens, wir machen noch mehr mit dem. Und das ist totaler Blödsinn. Und erstaunlich, was die Menschen heute alle denken, was sie machen können. Und jetzt kommt, und das ist die Krönung der ganzen Geschichte, ich habe ja immer gedacht, wenn man anonyme Mails schreibt, so von Proton und wie diese Vereine heißen, wo man anonyme Mails generieren kann, das sei nicht möglich, das rauszufinden. Aber die Herrschaften, die es dieses Mal gemacht haben, haben einen kleinen Fehler gemacht. Sie haben nämlich ihr Mail, die haben nicht gesagt, so einen Typen darf man ja nicht auftreten lassen, sondern sie haben unten drunter geschrieben, wenn der auftritt, dann wird was passieren. Das ist eine Drohung. Deswegen haben wir gemeinsam das Ganze zur Polizei gegeben. Da gibt es eine Internet-Fahndungstruppe, die wiederum haben über den israelischen Geheimdienst Access zu Proton und kriegen raus, wie die IP-Adresse ist. Und das machen die jetzt. Das heißt, sie werden also erstens rauskriegen, wer das anonyme Mail geschrieben hat. Dann werde ich die IP-Adresse bekommen. Dann werde ich mir überlegen, ob wir sie noch anzeigen dafür, dass sie das gemacht haben. Und gleichzeitig auch das ganze Mobbing, was es bei AIDA gegen mich gab, was ja auch immer basiert hat auf anonymen Mails. Auch da kriegen wir alle IP-Adressen jetzt raus. Und das kommt alles auf den Tisch. Und es ist ähnlich wie bei Corona. Schritt für Schritt kommt alles raus. Und das freut mich sehr und es tut mir sehr leid, dass unser Podcast da angehängt wurde. Aber die gute Nachricht ist, den Herrschaften hat es gefallen.
Ah, das ist ja schön. Wir möchten ja mit diesem Podcast nicht unbedingt was bewegen, aber die Leute sollen einfach auch mal vielleicht normale Stimmen hören zu all diesen Themen und zu den Dingen. Und letzten Endes lassen wir ja die Leute einfach nur zuhören. Und wir unterhalten uns hier und man kann da zuhören. Und ich bin gespannt. Und das Interessante ist, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, wir haben ja eine Woche geschwänzt, aber uns hat keiner vermisst. Und in den Kommentaren ist dann doch ganz oft gesagt worden, ihr habt uns gefehlt, also machen wir irgendwas richtig. Nochmal, das, was wir sagen, muss nicht unbedingt immer richtig sein, aber irgendwas machen wir ja richtig. Und wenn wir den Leuten die Minuten so versüßen.
Ja, man muss sich das vorstellen, du fährst mit der Deutschen Bundesbahn und es ist langweilig, der Kaffee schmeckt scheiße und dann hörst du im Nebenabteil, wie sich zwei Typen unterhalten.
Ja, genau.
Das ist auf jeden Fall, und das muss nicht stimmen, das ist persönlich und das ist, ehrlich gesagt, ich finde es auch, das, was wir hier machen, ist ja nichts weiter als wie früher. Da unterhalten sich zwei und es ist geil, es gibt überhaupt keinen, also ich verstehe jeden, der sagt, der Typ nervt, was er sagt, ist scheiße, finde ich alles okay. Das ist total okay. Und manchen gefällt es eben und manche wollen sich auch aufregen und so wie das früher war. Ganz normal, ganz entspannt. Und es geht nicht darum, dass ich will hier keinen belehren. Null.
Aber weißt du, was ich tatsächlich wirklich bestürzend finde? Dass wir ganz langsam in eine dunkle Zeit rutschen. Warum nehmen sich die Leute Zeit, jemanden zu denunzieren und dann die Presse anzuschreiben und den Bürgermeister anzuschreiben und transphob und homophob? Warum ist das so? Warum meinst du, das ist ein persönlicher Hass in diesem Fall? Glaubst du, es ist eine persönliche Sache? Oder glaubst du, es ist jemand von der Transen- und Schwulenfront oder so?
Nein, es ist eine persönliche Sache, nur die Werkzeuge, also bis vor kurzem, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich erst durch die Polizei erfahren jetzt, bis vor kurzem war es tatsächlich so, dass man anonyme Mails tatsächlich schicken konnte über diese Provider, die sozusagen Einmaladressen vergeben und dass außer, wenn es sich tatsächlich um terroristische Gefährdung und sowas alles handelt, dass man dann nicht rankommt, du kommst nicht an die Drahtzieher ran und das ermöglicht ganz kleinen, traurigen Figuren, die neidisch sind vor allen Dingen, also das hat ganz viel auch zu tun mit Neid und sowas, also auf mich, ich habe eine große Schar von Neidern um mich rum, das hat damit zu tun, dass ich, seit es Facebook gibt, sehe ich Facebook als ein positives Tool, ich sehe das als was, wo man tolle Sachen teilt, jede Woche schreibe ich irgendwelche, wenn neue Musik rausgekommen ist, ich schreibe auch, wenn neue Bücher rausgekommen sind, wenn ich bei Konzerten bin, dann teile ich die und zwar deswegen, um andere Menschen dran teilhaben zu lassen und wenn es richtig toll war, wie jetzt zum Beispiel vorgestern bei Simply Red, dann poste ich da was zu und dann möchte ich gern, dass andere Leute sagen, Mensch, guck mal, da gucke ich mir das kleine Filmchen an, das war richtig toll, nächstes Mal gehe ich auch hin, weil ich finde, das hat die Gruppe verdient, wenn die eine tolle Performance abliefert. Genau wie ich bei dir in der Show bin, dann würde ich immer sagen, ich war bei Kerey, das war richtig geil und einen kleinen Ausschnitt vielleicht noch dazu packen und so. Ich möchte gerne positive und gute Dinge teilen. Das habe ich früher, als es Facebook noch nicht gab, im persönlichen Gespräch getan und manchmal auch in Mails oder so. Und dann hat man es eben auf Facebook gemacht. So. Und das hat früher dazu geführt, dass viele Menschen es toll fanden. Und irgendwann hat es sich gewechselt. Und das hat besonders schlimm ist es geworden, eigentlich als Corona anfing, als die Menschheit so gespalten wurde, hier das Volk. Da haben sie sich darauf kapriziert, mich zu beneiden. Die Anzahl der Menschen, die das neiden, wurde besonders seit Corona immer größer.
Ja, das glaube ich auch.
Deswegen ist es so, dass das hier in erster Linie ganz billiger, dummer Neid ist. Der Unvermögenden, der Menschen ohne Stimme, derjenigen, die nichts anderes zu tun haben, der kleinen, ganz, ganz kleinen Lichter, die verzweifelt nach Gründen suchen, um irgendwie festzustellen, dass ich angreifbar bin. Und das geht dir ja genauso. Also mit dir darüber zu, also ernsthaft dich auszugrenzen, mit dem Gedanken, dass du vielleicht das Wort Zigeunerschnitzel zusammen, also dass du das verwenden würdest. Wie absurd ist es? Wie dumm muss es sein? Wenn ich von Winnetou rede und sage, ich habe die Bücher gern gelesen, ja, dann mir zu unterstellen, dass ich hier kulturelle Aneignung mache. Ich habe mein Leben lang gelernt, wenn ich nach Spanien gehe, probiere ich Spanisch zu sprechen. Wenn ich nach Frankreich gehe, esse ich ein Croissant. Ich stehe total auf Aneignung, auf kulturelle Aneignung. So bin ich aufgewachsen und ich lasse mir von keinem Furz was erzählen. Und wenn die das aber hören jetzt zum Beispiel, ne, dann überlegen sie, ah, der hat das gesagt, jetzt habe ich ihn erwischt, ich habe ihn erwischt, ich habe ihn erwischt. Und dann sagen sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also viele Menschen lassen sich dadurch beeinflussen und niedermachen. Aber ich bin so froh, dass man erstens ihnen jetzt auf die Schliche kommen kann, aber zweitens, dass die Anzahl der Menschen, die sich nicht bange machen lassen, deutlich und schnell wächst, weil sie, wie du gesagt hast, die Schnauze voll haben.
Vielleicht sollte man den Leuten da draußen auch wirklich mal ganz klipp und klar sagen, was das eigentlich ist. Diese Leute, die so denunzieren oder die sich für was Besseres halten. Das ist ja auch so. In deinem Falle, glaube ich, in diesem Falle mit der Mail ist das, glaube ich, sogar noch so, dass es eben Persönliches ist. Wie bringen wir den, wie können wir den zu Fall bringen oder wie können wir den aus der Bahn werfen oder so? Wie können wir den verletzen? Eigentlich ist es ja, wie können wir den verletzen? Ja, verletzen,
darum geht's.
Aber es gibt ja auch noch diese Leute, die eben immer das Gute so nach vorne schieben. Also das hat man momentan in allen Richtungen. Ich habe vorhin gelesen, im Fernsehen kommt jetzt eine Serie über queere Metaller. Also das über schwule Leute, die ihre Probleme losgeworden sind, weil sie Metal hören. So, das ist ja an sich ein gutes Ansinnen. Aber mir fällt auf, dass sich alle Leute immer um ihr persönliches Gutsein in ihrem persönlichen Bereich kümmern. Nehmen wir jetzt mal, dieser Gedanke ist mir gekommen, es klingt jetzt wieder total wirr und ich weiß, daher muss ich da wieder rumschnibbeln, aber nicht so rumalber Eier, nicht na Alber, sondern Eier. Mir ist das aufgefallen im Falle von Katar. Also Katar ist, die Weltmeisterschaft findet da statt. Abgesehen davon, dass es viele Leute gibt, die sagen, Fußball ist einfach nur Geld, das ist alles blöd und diese Wahl des Ortes ist auch mit Geld verbunden. Hätte man von Anfang an, hätte es 1000 Gremien geben können, dass man sagt, man macht das eben nicht. Das Fernsehen hätte sagen können, wir übertragen das nicht, wenn das in Katar ist und. So, ja, also dieses ganze Geschrei jetzt ist wieder mal, dass jeder aus seiner Ecke blökt. Die Schwulen sagen, das ist schwulenfeindlich und was weiß ich. Und jeder versucht auch immer so ein bisschen auf diese Welle mitzureiten. Also die Fußballer machen so ein bisschen schwul mit, also nach dem Motto, ja, das ist auch Menschenrechte und was weiß ich. Letzten Endes fahren die Fußballer da ja hin, weil sie Fußball spielen wollen. Und dass natürlich die Schwulenlobby die mangelnde, die Homophobie in diesem Land ankreidet, das mag ja auch alles sein. Aber warum jetzt die Schwulenlobby den Fußballern verbieten will, da zu spielen, das ist schon wieder blöde.
Mich interessiert das ganze Geschwätz überhaupt nicht, weil das kommt nämlich 3 Jahre zu spät. Fußball ist natürlich ein Geschäft. Fußball ist Entertainment, die Leute wollen das gucken und solange es Leute gibt, die es gucken wollen, ist es ein Geschäft, fertig aus. Wenn es die Leute nicht mehr interessiert, ist kein Geschäft mehr. Wenn jemand als Fußballer 100 Millionen im Jahr kriegt, dann kriegt er sie genau deswegen, weil viele Leute ihn sehen wollen, weil man viele Shirts mit seinem Namen verkaufen kann. Bums, das ist der Deal. Und wenn er das nicht wert ist, dann gibt es auch keine 100 Millionen. Da kann man sich tausendfach drüber aufreden, da kann man neidisch sein, da kann man heulen und schreien, völlig egal. Was die Kultur des Landes betrifft, Katar mit seiner Schwulenfeindlichkeit, mit der Frauenfeindlichkeit und allem, was dazugehört, der Art des Umgangs. Es gibt Beispiele, und ich habe das gelernt bei Lanz und Precht in dem wunderbaren Podcast da gibt es eine Folge von ihrem Podcast über Fußball. Erstmal ist die unglaublich lustig, zweitens mal aber auch kulturell sehr erhellend. Und da sagen die Folgendes, in Argentinien gab es auch mal eine Fußballweltmeisterschaft zu einer ganz schwierigen Zeit. Die Fußballweltmeisterschaft, die Öffnung dieses Landes hat dazu geführt, dass sich die Politik da geändert hat. Jeder Schritt in die richtige Richtung hat ja seinen eigenen Wert. Wenn Katar jetzt nicht Austragungsort wäre, würde keine Sau über Katar reden. Die Menschen würden da weiter unterdrückt werden und es würden viel mehr Menschen auf Baustellen sterben. Natürlich ist es richtig, dass hochgerechnet und dann im Durchschnitt berechnet, jedes Fußballspiel, was, glaube ich, da stattfindet, über 200 Leichen mit sich trägt. Das ist richtig. Aber wenn es nicht alles das gegeben hätte, dann würden wir gar nicht drüber reden. Und für die Leute vor Ort ist es die Frage, ist es besser, wenn wir gar nicht reden oder ist es besser, wenn wir zumindest reden? Ich denke, es ist besser, wenn wir zumindest reden. Die Konsequenz der Ausgrenzung, das ist ja so das neue Machtmittel und übrigens ein Werkzeug aus der Kiste der Nazis, dass man Menschen anderer Meinung, Menschen anderer Haltung, Menschen anderer Kultur massiv ausgrenzt, macht es nicht besser.
Ich mag es auch nicht, wenn ein Land homophob ist und frauenfeindlich ist und alles. Aber ich versuche immer, einen Grund dafür zu finden, weil das so ist. Und das ist natürlich, weil die kulturell einfach hinterher sind und weil die anders ticken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Leute überzeugen.
Ich finde das aber ein herrliches Beispiel für dich. Ja? Das muss man mal, also das ist wirklich, das ist eine wahre Geschichte und das ist, da stand ja auch in der Zeitung überall zu lesen und so. Und es zeigt ein bisschen, mit wem du da sprichst. Da sitzen also die Offiziellen beisammen und es ist die Rede über verschleierte Frauen und nicht verschleierte Frauen. Und dann sagt der zu dem Interviewer, gucken Sie mal, ich habe hier zwei Stück Schokolade liegen. Die eine Schokolade ist einfach ein Stück Schokolade, unverpackt, und die andere ist schön verpackt. Welche ist die bessere? Welche würden Sie nehmen?
Oh.
Und dann sagt der Reporter, ja, ich würde natürlich lieber die verpackte nehmen. Sehen Sie? Und deswegen sind unsere Frauen vernünftig verpackt. Aus Respekt, weil es einfach bessere Qualität ist. Es ist einfach besser, wenn es verpackt ist. Jetzt müsste der Interviewer eigentlich sagen, pass auf, mein Freund, der Unterschied ist ja nicht Frauen nackt oder angezogen, sondern der Unterschied ist angezogen und verschleiert. Das heißt, mit der nackten Schokolade ist das mit dem Vergleich schon mal nicht so richtig her. Also wenigstens hätte man die Schokolade in ein Billigpapier packen können und in schönes Papier oder so. Aber anyway, die Tatsache, dass die das so sagen, zeigt, dass sie kulturell einen anderen Standpunkt haben, dass sie aus einer anderen Ecke kommen und dass sie sich definitiv, weil sonst hätten, wenn es Strategie wäre, wenn es böser Wille wäre, wenn sie unseren kulturellen Hintergrund hätten, dann würden sie nicht so ein Beispiel von ganzem Herzen bringen. Freundlich lächeln
in die Menge. Genau das ist der Punkt. Du bringst es wieder mal auf genau den Punkt, den ich nicht so ausdrücken kann. Da ist dasselbe mit der Homophobie. Das ist natürlich für die schwulen Leute, die da leben, ist das natürlich eine Katastrophe, in dem Land zu leben und sich immer verstecken zu müssen oder abhauen zu müssen. Ja. Aber ich halte es auch von mir aus für sinnvoll, diesen Leuten zu sagen, nach unserem Denken ist Homophobie nicht in Ordnung. Trotzdem muss man ja wieder sehen, dass sie das überhaupt völlig anders sehen.
Und der nächste Schritt ist, jetzt mal Gewissensfrage, ne? Was wäre denn, wenn man jetzt richtig das nutzen will, diese Fläche, und will wirklich was bewegen? Stell mal vor, die deutsche Nationalmannschaft läuft also in Regenbogenshirts auf dem Platz und auf dem Shirt steht drauf, in der Sprache des Landes, also auf Arabisch, steht da drauf, keine Ahnung, Homophobie ist ein Verbrechen oder Freiheit für alle Schwulen oder sonst irgendwas. Also ein entsprechender Spruch, der zu einem, also der dieses ganze System in Frage stellt und lächerlich macht. Das wäre ja eine riesige Aktion. Das wäre ja wie Festkleben an einem oder Kartoffelbrei auf Bilder schmeißen oder sonst irgendwas. Aber nützt es der Sache oder erhöht es den Hass, den hinterher die Betroffenen spüren? Und diejenigen, die das machen, und das ist genau auch diese Kleber zum Beispiel, ich halte die Kleber für die dümmsten der Dummen, weil sie das dümmste Werkzeug ist, was die Bundesregierung für sich gefunden hat, um sozusagen eine Front zu bilden, die weiter vorne ist, ja, die man wegschlachten kann, mehr oder minder, um dahinter dann aber kleine Schritte nach vorne zu gehen. Das sind die Dummen. Die Kleber sind die Dummen. Das sind die Ausgenutzten und die Dummen. So einfach ist es. Und hier ist es genau das Gleiche. Wenn die sich hinstellen, wenn die das machen würden, wenn sie also mal die ganze Veranstaltung plötzlich vom Fußball wegbringen, zu einer politischen Demonstration machen würden, die Konsequenzen haben nicht die Fußballer mit dem Shirt zu spüren. Die Konsequenzen haben die Menschen vor Ort zu spüren. Und ich glaube, und das Beispiel Argentinien, das historische Beispiel Argentinien zeigt, Sport hat jede Möglichkeit, Völker zu öffnen und zusammenzubringen. Jede Möglichkeit. Sport ist auch, und gerade der Fußball, ist auch, glaube ich, ein bisschen Kriegsersatz. Das ist so ein bisschen den Druck aus dem Kessel lassen und das alles. Ja. Das ist schon so. Und ich glaube, dass die kleinen Schritte und die strategisch klug geplanten kleinen Schritte mehr wert sind als die große Botschaft und das Verurteilen und Ausgrenzen einer ganzen Kultur.
Auch das ist eine sehr kluge Feststellung, denn ich finde, da, so wie für mich fühlt sich das immer so an, wenn wir wieder was sagen, ich kann es jetzt auch selber schon nicht mehr hören, diese Länderberatung und andere Kulturenberatung, die wir Deutschen dann immer machen, dass wir pöbeln, da ist eine Todesstrafe, das muss abgeschafft werden, da ist Homophobie, das muss weg. Wir mischen uns ständig in diese anderen Länder ein und vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber ich denke dann immer, wenn die sich mal irgendwann aus zusammentun und einfach sagen, so jetzt reicht's aber, was bildet sich Deutschland eigentlich ein, ständig gegen uns zu hauen und uns ihre Werte aufzu
quetschen. Das ist im Iran. Also im Iran, ja, wird eine Frau, die traditionell vernünftig, aber anscheinend ein bisschen schlampig gekleidet war, von irgendwelchen Sicherheitskräften aus dem Bus gezerrt, zur Polizeiwache gebracht und so dermaßen verprügelt, dass sie hinterher stirbt. Es gibt inzwischen es gibt Filme, wie sie auf der Polizeiwache orientierungslos rumtaumelt, weil sie so viele Schläge auf den Kopf bekommen hat. Es gibt die Röntgenbilder von ihrem Schädel, der ist eingeschlagen worden und so weiter. Die haben eine Frau, die nicht ganz korrekt, nicht unverschleiert, nicht ganz korrekt gekleidet war, haben diese Mullah-Truppen totgeschlagen. Von wem hast du gar nichts gehört? Richtig, von der Völkerballbeauftragten Außenministerin. Baerbock, nichts gesagt, ganz lange Zeit nichts gesagt. Das Gleiche gilt für Herrn Scholz, nichts gesagt. Und dann haben sie einen dummdreisten, unverschämten Kommentar abgegeben. Herr Scholz sprach von nicht angemessenen und überzogenen Maßnahmen. Hat er sie noch alle? Die haben ein junges Mädchen, eine junge Frau totgeschlagen. Diese Tat hat in dem Land eine Revolution ausgelöst. Jetzt seit mittlerweile über 40 Tagen, glaube ich, ist da die Hölle los. Wo stehen wir? Wo stehen wir? Wir sind hier, wir wollen 500 Millionen, Milliarden irgendwie am besten jeden Tag in die Ukraine spenden. Wir wollen die Truppen der Ukraine unterstützen. Wir machen und tun. Wo ist die gesamte Frauenbewegung? Wo ist diese ganze Frauen, also wie hat Baerbock gesagt, eine frauengeleitete Außenpolitik? Wo ist das Ganze? Das ist Bullshit. Und der Grund ist ganz einfach. Wir sind der größte Handelspartner des Irans. Der Iran ist für uns einer der wichtigsten Handelspartner. Nachdem wir Russland schon rausgekickt haben, der auch ein wichtiger Handelspartner ist, können wir es uns einfach nicht erlauben. Und nur weil Katar für uns nicht so wichtig ist, da rumzublöcken und irgendwas anzumahnen, aber im Iran nichts zu tun, für eine Bewegung, eine Weltbewegung, die Befreiung, die kulturelle Befreiung eines Volkes, abgesehen davon, dass man sagen muss, im Iran gibt es ja einmal den Obersten, das ist der Nachfolger von Khomeini, der ist ja gar nicht angreifbar, wenn es nur der Präsident und wenn der wegfällt, ist trotzdem der Obere immer noch da. Das ist alles auch sehr komplex, aber das zu unterstützen und auch da zum Beispiel, wie viele Menschen stehen auf der Liste, die nicht nach Deutschland reisen dürfen, mit denen wir keine Geschäfte machen. Ich glaube, es sind 10 oder 20. Kanada, als Beispiel, hat das gesamte Mullah-Regime auf die Liste geschrieben. Auf die Liste, mit denen man nichts mehr zu tun hat, die nicht einreisen, ausreisen dürfen und so weiter. Wir 10 oder 12 Leute. Das ist verlogen. Wir sind ganz schlecht im Handeln und wir sind ganz schlecht in Strategie. Es ist immer nur Emotion, Ideologie und kein Herz und kein Hirn.
Genau, das ist genau das Empfinden, was ich habe. Und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Ich finde, dass es immer leichter ist, sich gut zu fühlen, als gut zu sein. Und wir behaupten ja, wir wären die Guten. Und alles, was wir tun, ist gut. Und alles, was wir machen, das ist immer alles gut. Und dann, es wird dann auch mal gerne gesagt, na ja, auch wir machen Fehler. Aber grundsätzlich sind 99 Millionen Geschlechter, Toiletten und Tamponautomaten für Transgender und alles, was wir uns da ausdenken, das ist alles gut und das ist alles richtig und das versuchen wir den Leuten aufzudrücken und ich glaube, das ist einfach sehr mutig, weil es immer wieder Punkte geben wird, wo man sich erwischen lässt und sich selber ertappen muss, in denen man nämlich nicht gut ist, weil man mit den falschen Ländern Handel betreibt oder weil man falsche Dinge handelt. Oder weil man auf dem Holzweg war mit irgendwelchen Dingen, die man aus ideologischen Gründen gemacht hat. Und das ist das, was mich tatsächlich immer, was mich so ärgert. Wir haben irgendwie die Hoheit gebucht, die Richtigen und die Guten zu sein. Und das sind wir einfach nicht. Ich finde, gut sein fängt in der Nachbarschaft an, im Freundeskreis an, real gut zu sein und nicht sich eben nur gut zu fühlen.
Jemand, der zum Beispiel sich einsetzt für die Regenbogenbewegung, der postet den ganzen Tag irgendwelche Sachen in dieser Richtung, der sich feiert dafür, dass er die richtigen Bücher liest und alles richtig macht, was irgendwelche Menschen moralisch, ideologisch vorgegeben haben. und aber gleichzeitig andere mobbt, reißt mit seinem, in Anführungsstrichen, Nazi-Arsch alles ein, was er vorne gut macht.
Genau.
Das ist, und dass diese Tatsache, ich habe das neulich in einer Diskussion gehabt, da habe ich gesagt, naja, dann gucken wir doch einfach, was wir alle in der Schule mal, also die da waren, gelernt haben. Nämlich, wie haben die Nazis es geschafft, dieses Land in diese Situation zu bringen und in den Weltkrieg zu führen? Genauso. Emotionen, ein paar wenige Führer, die sag mal so, ihre eigenen Interessen und die aus eigenen Interessen gehandelt haben, und das war auch ganz viel Wirtschaft im Hintergrund, aber eigentlich war es nur Bauchgefühl, Ideologie und dann so eine Symbolpolitik, ständig hier das Hakenkreuz und so, also Symbole nach vorne hängen und Symbole wichtig machen und symbolische Feindbilder zu schaffen und sowas. Das sind genau die Werkzeuge, die die Grün-Linke oder Grün-Rot-Linke, muss man ja sagen, heute anwendet. Das ist genau das Gleiche. Ich kann es nicht ändern. Ich sage nicht, dass das Nazis sind. Ich sage nur, es sind die gleichen Werkzeuge. Und ich glaube, schlechterdings kann ich Menschen verurteilen dafür, dass sie historische Büsten von historischen Herrschern einreißen, wenn ich das selber mache. Wenn ich anfange plötzlich, keine Ahnung, Kreuze abzuhängen in historischen Orten, wenn ich anfange plötzlich, keine Ahnung, den Namen Hindenburg aus Straßenschildern zu entfernen und sowas alles. Das ist auch Einreißen von einem Status, kulturhistorischen Status. Und da kann ich nicht andere Leute verklagen, wenn die sowas machen. Das kann ich nicht, das geht nicht.
Auf der Reeperbahn haben wir mehrere homophobe Angriffe gehabt. Abgesehen davon, dass natürlich wieder kein Mensch weiß, welche Nationalität das war, was ich ja immer interessant finde. Und dabei geht es mir hauptsächlich um Muslime, weil ich einfach, Muslime sind einfach homophob. Und ganz viele davon. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung auch, dass es eben viele Muslime gibt, die schwulenfeindlich sind. So. Deshalb wäre das einfach mal interessant zu erfahren, wenn es solche Anschläge gibt, was für Leute waren das. Das erfahren wir ja nicht mehr. Nehmen wir mal die Muslime aus. Was glaubst du, wo kommt das her? Ich vermute ja, unser Queer-Beauftragter hat neulich getwittert, er führt eine offene Beziehung und natürlich ein Bild mit ihm, wie er mit nacktem Oberkörper in der Diskothek ist und mit einem anderen Typen da rumzüngelt. Und darunter habe ich irgendwie gelesen, liebe Schwulen, könnt ihr bitte so sein, wie ihr sein wollt, aber uns nicht dauernd eure Schwänze, eure Zungen, eure Oberkörper und eure Sexualität aufdrängen. Das geht einem auf die Nerven. Glaubst du, also ich glaube es, um es vorwegzunehmen, dass daher auch dieser neu aufkommende Schwulenhass kommt?
Die unsachgemäße Auseinandersetzung mit dem Thema Klima ist Schuld der Klimakleber. Die sind diejenigen, die eine gesamte richtige Bewegung in den Dreck ziehen. Und weil keiner Einspruch einlegt, weil keiner sie maßregelt, weil keiner sie ausgrenzt in dem Fall aus dem Kommunikationsbereich sozusagen, sondern im Gegenteil, weil sie auch noch einen großen Boden bekommen. Deswegen machen sie weiter. Ich war mal in der Hafenstraße zu Zeiten von Volker Ippich und so. Da habe ich da auch mal gewohnt, weil ich der Grundidee, die hinter dem, also die politische Grundidee, die ganz viel auch mit der Gründung der Grünen und sowas alles zu tun hat in Hamburg, weil ich da sehr auf deren Seite war, sehr auf deren Seite. Das, was da passiert ist mit Immobilienspekulation und sowas alles zur damaligen Zeit, das fand ich wert, dafür zu kämpfen. Was passiert ist, ist Folgendes. Wir waren so eine Truppe von, ich würde mal sagen, 30, 50 Leuten, die da waren und die dieses eine Haus oder zwei Häuser so ein bisschen retten wollten. Aber ruckzuck haben sich innerhalb der Gruppe Leute gebildet, die eigentlich nur den Edeka ausrauben wollten, schnorren wollten und kiffen wollten. Und dann habe ich mich ausgeklinkt aus dem Verein, weil ich mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Und danach ist die Hafenstraße das geworden, was die Hafenstraße im Image der meisten Menschen heute ist, nämlich ein Haufen Irrer, die sich durchschmarotzen durchs Leben auf andere Leute Kosten und nichts auf der Reihe kriegen. So, das waren wir nicht. Wir Gründer, die das angefangen haben, inklusive dem St. Pauli-Torwart Ippich damals und so, wir hatten ganz andere Ziele und wir hatten auch eine Vorstellung und wir hatten eben neben der Ideologie, hatten wir eben auch den Kopf eingesetzt, weil wir damit etwas erreichen wollten, auch kommunikativ. So, das ist hier bei den Klimaklebern das Gleiche und bei der ganzen Schwulenbewegung ist es genau das Gleiche. Diese ganzen Vortänzer, diese ganzen Wichtigmacher, die dann auch noch ausgezeichnet werden von dieser hier vorauseilenden Gehorsamsgesellschaft, weil sie alle denken, es ist eine Riesenbewegung. Du erinnerst dich an die Umfrage. 14.000 Menschen wurden befragt. Das ist der Durchschnitt, der genaueste Durchschnitt der Deutschen, der, ich glaube, jemals in einer Marktforschung gesammelt wurde. Das 0,5% der Deutschen fühlen sich dieser Bewegung verbunden. 0,5% finden das positiv und verbinden positive Gedanken damit. Der Rest, also alle, denen ist das scheißegal. Die finden es scheiße. Wenn du nur die Homosexuellen fragst, Die Menschen, die sich in der Umfrage bekannt haben, dazu homosexuell zu sein, ne? Wenn du die fragst, 4 lächerliche Prozent. 96% der Homosexuellen finden sich nicht in dieser Bewegung. Und dafür sind mir diese ganzen Leute zu laut, zu bunt, zu schräg. Und das ist einfach eine Inszenierung, eine ganz furchtbare Selbstinszenierung. Und was die Muslime angeht, ich gebe dem, also ja, es ist so, dass viele Muslime tatsächlich aufgrund ihrer Erziehung und Kultur mit Sicherheit homophob sind oder homophob denken.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Genau. Und deshalb ist es eben, das ist wieder dieses Problem. Man könnte mir jetzt vorwerfen, ich hätte etwas gegen Muslime, weil ich die Tatsache ausspreche, dass es viele gibt, die homophob sind. Aber ich habe nichts dagegen. Ich habe ja sogar Verständnis, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, weil die können ja nichts dafür, die sind ja so erzogen und aufgewachsen, die wachsen in so einem Kulturkreis aus. Also auch, das wollte ich nur mal eben ein...
Weißt du was, da bist du aber, genau das ist das Thema. Dann kommen also ganz viele von denen in Gruppen hierher, werden in Gruppen Gleichgesinnter untergebracht. Und kein Mensch stellt sich hin und sagt, herzlich willkommen in Deutschland, wir nehmen euch auf. Und übrigens, hier ist ein Zettel, das sind die Regeln. Und wenn du genau durchliest, homophob steht nicht drauf. Und wenn du selber für dich privat sagst, du hast was gegen Homosexuelle, have a nice day, kannst du machen. Du musst ja gar nicht homosexuell werden. Null. Du kannst denken und fühlen, was du willst. Aber für dich. Und du hast kein Recht, jemand anders, das ist die Regel in unserem Land hier, deswegen, wir nehmen dich auf, aber der Deal ist, aufnehmen, Kohle kriegen, untergebracht werden, und das sind die Regeln. Den ersten Teil, und auch da wieder, typisch für die heutige Zeit, große Emotionen, wir schaffen das, gar kein Problem, aber keine Sau kümmert sich ums Follow-up. Keiner denkt die Sache zu Ende. Ich hatte mal das große Glück, bei einer persönlichen Begegnung mit Helmut Schmidt zusammen zu sein. Und Helmut Schmidt hat da gesagt, es ist so einfach, heute als guter Mensch als guter Mensch dazustehen. Es ist viel schwerer, heute das Richtige zu tun, dass man in 100 Jahren noch als guter Mensch dasteht.
Ja, das ist
das. Ist ein so weiser Satz, der sich in mein Gehirn so eingebrannt hat. Und manchmal muss man steinige, unbequeme Wege gehen, um hinterher ein gutes Ergebnis zu haben. Und der steinige, unbequeme Weg ist auch zu sagen, die Grenzen bleiben zu, es kommt keiner mehr. Oder aber eben zu sagen, ich habe hier einen Bekannten in Hamburg, der ist Lehrer. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Als das hier losging mit den Flüchtlingen, der hatte gerade keinen Job. Der war vorher in der Grundschule, hat, glaube ich, 2,8 oder 3,2 oder irgendwie sowas alles verdient. Und den traf ich dann. Und er sagte, Mensch, also ich hab das Los meines Lebens gezogen. Ich bin hier eingesetzt worden als Lehrer für die Flüchtlinge. Ich soll den Deutsch beibringen, ne? Und dann hat er so eine Klasse, und in dieser Klasse sollten 26 Flüchtlinge sollten da kommen. Ja, einmal die Woche zum Deutsch lernen. Zwei kamen. Und bei der zweiten Stunde kam noch einer. Und danach haben sich geeinigt, dass sie sich immer im Lokal treffen, weil sie nicht mehr in diesen Raum gegangen sind. Der Typ hat 8 Mille bekommen. Stell mal vor, du kriegst eine Aufgabe, der hat Bock gehabt, das zu machen, eine gute Aufgabe, aber es hält keiner nach, keiner setzt sein Gehirn ein bei der ganzen Emotion, ja, guck mal, wir bieten ihnen doch an, dass sie Deutsch lernen können, aber leider sind sie jetzt alle nicht gekommen, und die zwei, die gekommen sind, waren am Ende nur noch einer, und der übrigens arbeitet inzwischen, ich glaube, bei Stanislavski, in Stanislavskis Supermarkt, und hat sich da richtig hochgearbeitet, super Typ, aber die anderen sind einfach nicht gekommen, und das Schlimme ist, es bleibt konsequenzfrei. Im Gegensatz dazu, wenn andere Leute sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, das bleibt nicht konsequenzfrei. Die werden angeklagt, angezeigt, die kommen ins Gefängnis, die werden ausgegrenzt, die werden gemobbt, gar kein Problem. Und das ist genau das Problem. Das ist Ideologie und Moral und die absolute Unfähigkeit, die Dinge zu Ende zu denken.
Kevin Kühnert hat jetzt gesagt, neulich in der Diskussion bei, was weiß ich, Anne Will oder so, hat der CDU soziale Kälte vorgeworfen, weil die dieses Bürgergeld, weil die einfach sagen, nein, das ist eben kein Anreiz zur Arbeit. Das große Thema war, wie denken Sie denn über die Deutschen? Sie tun so, als wären die alle faul. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich immer denke, ja, wie sind wir denn jetzt eigentlich? Du liest dauernd bei Twitter, es müssen Anreize geschaffen werden, damit die Leute arbeiten gehen. Brauchst du einen Anreiz, um arbeiten zu gehen? Ich gehe einfach arbeiten. Also irgendwann geht einfach jeder arbeiten. Mir muss keiner einen Anreiz geben. Und wenn ich dauernd höre, dass man jemandem einen Anreiz geben muss, um Arbeit zu geben, dann denke ich, hier stimmt schon was in der untersten Moral irgendwie nicht.
Anreiz zu geben, zu arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen.
Ja. Weil das Geld kriegst du ja sowieso nochmal dazu.
Ja,
mir
ja,
ja. Auch keinen Anreiz geben, um Geld zu verdienen. Das muss mir keiner Anreiz. Ich möchte gerne ein schönes Leben haben, also muss ich was dafür tun. Ganz einfach. Und Kevin Kühnert, ich meine, der ist jetzt irgendwie platt, da auf dem rumzuhauen, weil wer ist Kevin Kühnert? Das sind alles Beispiele für Menschen, die zeigen, dass man heute nichts mehr können muss, um zumindest in einem Bereich des Lebens was zu werden. Nämlich im politischen Bereich, besonders bei den Grünen. Das ist einfach so, ist eine Tatsache. Und in dem Fall bei der SPD. Kevin Kühnert hat sich in irgendein Studium eingeklagt, was er abgebrochen hat. Allein das schon, ja. Das sind die Leute, das sind die Kinder, die sagen, nee, ich will unbedingt das haben, ich will unbedingt das haben. Dann machen sie ein Riesentheater, terrorisieren ihre Eltern bis zum Gehnichts mehr. Dann kriegen sie es endlich, dann spielen sie nicht damit. Es gibt solche Kinder. Immer Theater machen, immer sich inszenieren, immer sich wild machen, rumschreien, bla 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 und am Ende nicht mal dankbar sein. So. Der Typ hat also das gemacht, dann hat er sein abgebrochen, dann hat er Parteiarbeit geleistet. So, der Typ kann gar nichts, der hat keine Erfahrung, der kennt das Arbeitsleben nicht, der kennt gar nichts. Ich sag dir, wenn meine Mina hier links zu meiner Seite liegt, mein Hund Mina, einer von unseren Vieren, die ist ein Maremano. Maremano sind Herdenschutzhunde. Wenn die ein Geräusch macht, hat das mehr Inhalt und mehr Botschaft als jeden Satz, den der Plappervogel von sich.
Die Frage ist jetzt, wo geht das jetzt hin? Also man könnte ja jetzt sagen, gut, die einen sind da eben davon überzeugt, dass wir die Guten sind und nicht wenige Menschen in diesem Land sind davon überzeugt, dass wir gar nicht unbedingt die Guten sind, sondern dass es hier Leute gibt, die das ideologisch vor sich hertragen und behaupten, wir sind ganz toll, aber es ist nur Ideologie. Was ich interessant finde, ist, dass das Thema hatten wir vorhin, diese Klebekinder, die sich auf die Straße kleben, werden jetzt nach einem Tweet von Steinhöfel von zivilen Polizisten beschützt. Also es gibt jetzt ein Video, das ist heute Morgen oder gestern aufgetaucht. Da steht ein Zivilpolizist in Berlin bei den Klebern, gibt sich nicht zu erkennen. Und dann, die Leute werden ja dann doch jetzt langsam auch wirklich genervt, geht jemand dahin und macht so einen leichten Fußtritt auf einen dieser Kleber und dieser Polizist springt aus seiner Tarnung und schlägt den Bürger da zusammen. Das heißt, unsere Straßenkleber werden jetzt von Zivilpolizisten in ihrem Protest geschützt. Auch das finde ich wieder total grenzwertig, wo ich dann denke, dann weiß sie ja, was die Polizei demnächst auch alles schützt.
Ja, weißt du, was das Ding ist? Das ist genau das gleiche Beispiel, wie wir vorhin schon hatten. Diese kleine, klitzekleine Gruppe, ich erinnere noch mal an die Marktforschung, diese klitzekleine Gruppe, die da meint, den Rest des Volkes tyrannisieren zu können und die geführt werden von Menschen, die das toll finden, wenn, weißt du, die jungen Leute oder die Leute sich identifizieren und wo keiner mal weiterguckt und keiner zu Ende denkt. Diese Menschen alle zusammen haben nicht weitergedacht. Sie denken daran, dass sie morgen auf der Straße sich festkleben. Sie denken daran, welches Bild sie jetzt zerstören können, wie sie uns aufwecken können. Die letzte Generation, wir werden alle sterben, bla bla bla. Wir, die ganz normalen Menschen, die Herz, Hirn und den Bauch einsetzen, um zu überleben, die nachdenken, die Gefühle haben, die das alles in Einklang sozusagen mit sich rumtragen, sind bei weitem in der Mehrheit und wir werden diese klitzekleine Minderheit einfach ausgrenzen, fertig machen und kaputt machen. Das wird so passieren. Da müssen wir gar nicht viel für tun. Die haben die Kraft nicht und ich bin der Größte. Ich finde Ausgrenzung ganz furchtbar. Aber wenn jemand es drauf anlegt, das ist mit diesem schwer erziehbaren Kind, wenn es irgendwann nicht mehr geht, wenn du alle Ärzte einsetzt und wenn du merkst, der arbeitet nicht mit und der hat keinen Bock und hin und her. Ich habe gerade gehört, die Geschichte gehört von diesem, keine Ahnung, da ist so ein Typ hier in Deutschland seit 24 Jahren, tyrannisiert er das Land und behauptet, sagt nicht, wo er herkommt, deswegen kann er auch nicht ausgewiesen werden, ist durchgehend kriminell und immer wenn er Gefahr läuft, ausgewiesen zu werden, dann macht er wieder einen kleinen Überfall, irgendein Blödsinn lässt sich erwischen und geht ins Gefängnis. So, solange solche Sachen möglich sind, wird der Volkszorn, die lesen das durch und es wird immer mehr dazu kommen, dass die Leute aggressiv werden. Und dieser Polizist, da ist einer, der jetzt aufpasst, weil auch nur einer übergriffig geworden ist. In Berlin habe ich gesehen, gibt es da hat jemand probiert, das zu filmen, aber es hat ja nicht funktioniert, weil irgendwie die Kamera nicht richtig gehalten hat, hat nur sein Autoholm fotografiert, aber du siehst im Hintergrund, da ist halt einer, und übrigens da auch mit Migrationshintergrund hingegangen und hat dem Typen eine volle Möhre eine geschallert. Und als das zweite Mal aufgehört hat, ist der Typ aufgestanden und weggerannt. Also der Volkszorn lässt sich nicht aufhalten und wir werden uns nicht. Ein Volk lässt sich nicht von wenigen Tyrannen ewig tyrannisieren. Und das sind Tyrannen. Das sind welche, die keinen Hintergrund haben, die ihre Ideologie, ihre persönliche Ideologie und ihren Glauben, ihr Bauchgefühl über jede Wissenschaft, über alles stellen, das geht nicht gewinnen. Sie haben es geschafft. Wir waren ja neulich im Konzert, da hat man wieder gesehen, irgendwie weiß ich nicht was, 18.000, 20.000 Menschen, 12 mit einer Maske, die sitzen da mittendrin und glauben wirklich, sie sind die besseren Menschen. Nein, ihr seid die dummen Menschen und ihr seid die, die bald Krebs haben. Sorry to say, kann man beim RKI nachlesen. Auch da, sie werden nicht gewinnen. Ich bin mir ganz sicher. Und wir müssen tatsächlich, deswegen ist ja mein Plädoyer, immer auch auf die Straße zu gehen, weil wir das früher auch gemacht haben, wir müssen schon zeigen, dass wir in der Mehrheit sind.
Was glaubst du, wo das hingeht? Also ich habe das tatsächlich auch, dass ich zu Hause sitze und denke, ich würde natürlich auch demonstrieren gehen, ich würde auch auf die Straße gehen, weil ich das einfach finde, dass in diesem Land tatsächlich momentan ganz furchtbar viel falsch läuft und es viel zu wenig geredet wird. Aber ich habe tatsächlich das auch und denke, das hilft ja sowieso alles nichts. Was glaubst du, wo das hingeht? Was glaubst du, wie endet Corona? Was glaubst du, wie
Corona läuft aus. Das siehst du jetzt ja schon. Also jetzt Schleswig-Holstein sagt schon, öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es das nicht mehr. Die ganze Welt, 67 Länder, haben ihre Daten zusammengetragen und haben festgestellt, Corona ist vorbei. Und es war ein großer Fehler. Viele Bereiche war es ein großer Fehler, was wir gemacht haben. Und die Impfung ist für viele Menschen sehr, sehr, sehr negativ. Und ganz ehrlich, ich habe auch jeden Tag Schiss, dass mir irgendwas passiert. Und immer, wenn ich mich komisch fühle, denke ich, diese scheiß Corona-Sachen, die ich hier im Körper habe, hoffentlich ist das bald draußen. Insofern, das läuft aus. Toll übrigens auch, aus Deutschland, das einzige Land von diesen 67 Ländern, gibt es ein Land, was leider die Daten nicht hat. Das ist Deutschland.
Also wieder wir.
Deutschland hat nur aus 4 Bundesländern Daten. Die anderen haben keine Daten. Ups. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, die in der Sekunde, wo es wirtschaftlich schwer wird, wo es den Leuten schlechter geht, persönlich schlechter geht, da knallt das hier ganz schnell. Wir sind nicht so gut wie die Franzosen, die dann gelbe Westen überstülpen, aber ich glaube, der Deutsche ist sehr geduldig und der hat bis jetzt ja, wir haben ja alle die besten 40 Jahre Deutschland, die es je gab, erlebt. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Polster ist und dass es vielen Leuten gut geht, aber irgendwann haben alle die Schnauze voll. Das Irre ist das, wenn ich so, ich hatte neulich einen vor größerem Publikum sozusagen einen Vortrag gehalten zum ganz anderen Thema. Und wenn du dann mit den Leuten hinterher sprichst, ich habe keinen einzigen gefunden, der Corona, Krieg oder Klima in der Art supportet, wie es uns eingeredet ist, wie die Mehrheit es will. Keinen einzigen. Und das war quer gemischt.
Das ist auch ein interessanter Gedanke. Dass uns immer so eingeredet wird, was da richtig zu sein, und dass wir eigentlich alle so ticken. Und du fragst deinen Nachbarn und die ticken alle ganz anders.
Ja, du findest keinen.
Hast du einen Buchtipp?
Ja, ich habe ein fantastisches Buch. Das gibt es als Hörbuch und auch als ganz normales Buch und auch als Kindle, glaube ich. Und zwar heißt das Imperium der Schmerzen. Imperium der Schmerzen, das ist von einem Patrick Redden Keffi, K-E-E-F-E. Und es ist die Geschichte einer Familie, die dieses Oxydingsterbumster erfunden hat, dieses Opiot, was ganz Amerika lahmlegt. Das ist eine Familiendynastie, also die Geschichte einer Familiendynastie, die eine weltweite Opiotkrise ausgelöst hat. Also dieses Schmerzmittel, Schmerzvermeidung.
Ja.
Ich habe da reingelesen, ich bin reingesaugt worden, obwohl ich doch mit dem anderen Buch, nämlich mit diesem Überlebensgeldbuch von dem Eschbach, noch beschäftigt bin. Ich konnte es nicht zur Seite legen. Es ist die Sackler-Familie, also die Familie sind die Sacklers, eine amerikanische Familie. Und die haben Valium sogar erfunden, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, sie haben Valium erfunden, zumindest haben sie die Rechte. Und haben dann Oxycontin erfunden und damit die Opioidkrise in den USA ausgelöst. Weltweit Millionen und Milliarden Menschen in die Krise geführt. Aber das Buch an sich ist vor allen Dingen auch eine Geschichte einer Dynastie. Und wie die handeln und was die machen, dass sie zum Beispiel Kunstmäzene werden, um eine gewisse Klientel zu erreichen und um sich selber sozusagen reinzuwaschen. Das ist ein so unfassbar spannendes Buch. Ich kann es kaum erwarten, weiterzulesen.
Das klingt sehr spannend. Ich habe einen Filmtipp. Ich habe einen Film gesehen, der heißt Nope. Nope ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Jordan Peele, den ich auch nicht kenne. Er scheint ein ungewöhnlicher Regisseur zu sein. Und es ist, ja, also ich will gar nichts verraten. Es ist eine Art Science-Fiction-Film, aber auch wieder nicht. Und es ist total skurril. Er erzählt eine Geschichte mit, kennst du so Filme, wenn du so einen Film siehst und denkst, was haben die denn mit der Szene eigentlich gemeint? Wo du dann denkst, ich, irgendwas habe ich nicht verstanden, ich muss mir den nochmal angucken. Also du spulst irgendwie immer wieder zurück und versuchst, dich in diesen Film reinzudenken, und das habe ich sehr gerne. Der Nachteil ist für manche Leute, die sich tatsächlich gerne zurücklehnen und einfach von so einem Film an der Hand genommen werden wollen. Das ist bei diesem Film nicht so. Dieser Film ist tatsächlich so, man muss da bewusst dranbleiben, sonst steigt man irgendwie aus. Also der heißt Nope und ist ein ganz ungewöhnlicher Science-Fiction-Western, Drama, alles Mögliche ist da drin, alle Genres werden durcheinander gemixt. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr interessant.
Ansonsten können die Leute ja auch in den Film Amsterdam gehen. Das ist das zweite, von dem du gesprochen hast, nämlich dieses Zurücklegen und einfach nur einen tollen Film genießen. Oder in den zweiten Teil von Knives Out, der ist nur eine Woche im Kino und kommt danach, glaube ich, direkt nach Netflix. Aber zwei großartige Filme, Amsterdam und der zweite Teil von Knives Out, sind beide toll kostümierte, großartige Filme mit ganz großen Schauspielern. Und Essenstipps. Was hast du denn? Heute habe ich echt einen Knaller.
Und du sagst Knaller, ich hatte keinen, aber mir ist gerade einer eingefallen.
Gilt es.
Wenn man so viel guckt, was braucht man dann? Popcorn. Also ich empfehle Popcorn, und zwar selbstgemachten Popcorn. Kauft euch irgendwo bei Rewe oder so eine Tüte Mais, da gibt es diesen Popcorn-Mais, bisschen Öl in Topf, Deckel drauf, und eine Mischung machen mit Zucker und eine Mischung machen mit Salz. Das ist super. Popcorn.
Sehr gut. Und bei Salz dann hinterher noch ein bisschen Butter drauf vielleicht?
Ja, ich könnte. Ja, wow. Ja.
Ich empfehle Folgendes, und jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Ich sprach ja schon mal über die Gucci-Familie. Die Gucci-Familie hat auch eine Osteria. Die ist in Florenz, neben dem Gucci-Garden, was so eine Erlebnisfläche ist, wo man auch Sachen kaufen kann, aber eigentlich nicht, ist kein Laden, sondern es ist so eine Ausstellungsfläche, da gibt es nur Sachen, die es nur einmal gibt, speziell einmal genähte Sachen, Kostüme, aber auch Bücher, ganz große Auswahl von Büchern oder von so Geschenkaccessoires oder sowas. Und die haben auch ein Restaurant. Ein unfassbar geiles Restaurant, was unfassbar fucking teuer ist, aber wirklich großartig. Und ich war da einmal eingeladen. Selbst könnte ich mir das gar nicht leisten, da jetzt einen Abend zu verbringen für, keine Ahnung, 600 Euro pro Person oder so. Aber die machen Folgendes. Und wenn man ganz viel Glück hat und geht heute noch auf die Website, dann kann man vielleicht noch Glück haben, dass man es bekommt. Die machen immer vor Weihnachten Panettone. Panettone ist so wie ein Gugelhupf, aber das Ganze in total fluffig. In so leicht feucht, fluffig, und so ungefähr so hoch, ich sag mal so 30 Zentimeter hoch und 25 Zentimeter breit. Das Ding schmeckt so unfassbar lecker. Man macht sich keine Vorstellung. Es wird geliefert in einer unglaublich tollen Metallbox, die unglaublich toll kreativ bemalt ist, die man sich auch ins Wohnzimmer stellen kann hinterher. Der Spaß kostet, Achtung, tut mir leid, aber es ist so 80 Euro pro Stück, pro Kuchen. Aber es ist ein irrsinniges Erlebnis fern von der Welt. Und meine Frau, die eine begnadete Bäckerin ist, hat alles probiert, um das nachzumachen. Als wir da zum Essen eingeladen waren, hat sie mal die Köchin gefragt, wie sie es macht. Und dann stellte sich raus, man braucht einen bestimmten Ofen dafür, damit der so fluffig wird. So zart, weich, feucht, fluffig. Wahnsinn. Und den gibt es dieses Jahr, glaube ich, in den Varianten Classico und Schokolade. Kriegt man auf der Gucci Osteria Website.
Ja, sehr schön. Den Link setzen wir gleich runter.
Es tut mir leid für alle, dass es klingt, es ist dekadent. Aber man muss es ja auch mal so. Ich will es auch nur teilen. Ich will auch nicht angeben damit, dass ich mir so einen Kuchen bestellt habe.
Man muss es aber auch mal krachen lassen. Das gehört doch dazu.
Einen.
Ich finde, ich habe mir das verdient. Denn dann... Absolut. Warum? Weil ich so schöne liebe Worte von dir am Anfang bekommen habe. Das freut mich wirklich sehr. Dankeschön für dein großes, dickes, fettes Lob an mich. Das war ja wirklich eine Carrie-Huldigung.
Verdient.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Nächste Woche wieder. Lieben Gruß an die Menschen. Hoffentlich habe ich nicht zu viel gesprochen. Ich glaube, es war gerecht.
Das ist auch völlig egal, weil ich bin immer derjenige, der es ein bisschen hakt, und du bist derjenige, der es voranbringt. Und das finde ich ganz schön. Alles gut.
Einen frohen Tag wünsche ich dir.
Ja, dir auch.
Tschüss.